Nun freue ich mich ganz herzlich, den Redner dieses Vortrags euch vorstellen zu können. Viele werden ihn kennen. Winrich Schäffbuch, langjähriger Gemeindepfarrer der Ludwig-Hofacker-Gemeinde in Stuttgart, Leiter der Hilfswerke Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international, die er auch mitbegründet hat, und natürlich auch der Initiator der Jumiko. Wir sind sehr dankbar, dass Winrich Schäffbuch heute unter uns ist und sind gespannt auf den Vortrag. Bevor er loslegt, habe ich aber noch eine Frage für den Winrich. Und zwar, hier auf der Jumiko reden, hören, sehen wir recht viel zum Thema Mission im Ausland. Nun ist es so, dass nicht alle von uns die Möglichkeit haben werden, ins Ausland zu gehen, sondern hier in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, hier ihren Glauben leben. Und mich würde interessieren, was hast du den Leuten, die hier in Deutschland als Christen leben, was hast du denen mitzugeben?
Also alles, was heute gesprochen wird, ist ganz aktuell für das größte Heidenland in der Welt, das ist Deutschland. Und da seid ihr entsandt und es soll keiner hinausgehen, der nicht hier ganz toll als Evangelist und Missionar steht. Wir haben das damals so organisiert, weil das war uns so wichtig. Aus der Weltmission kommen ganz wichtige Impulse für unsere Jugendarbeit hier, für unsere Gemeindearbeit. Und ich habe ja furchtbar schlechte Erfahrungen mit der Mission gemacht, muss ich zunächst mal erzählen. Ich bin ein Opfer der Mission. Also im Studium war mir wichtig, schon von Jugend auf, das hat mich gelockt, die Berichte aus der Weltmission. Es gibt nichts in der Christenheit, was so aufregend ist wie das, was Jesus gewirkt hat unter den Weltvölkern. In den Gemeinden sieht es da oft trostlos aus, da wird gestritten und da ist Tod, kaum Gemeindeleben. Aber was in der Weltmission aufgebrochen ist, unter Feindschaft und Hass, ist in den letzten 300 Jahren ein aufregendes Kapitel. Ich habe mich so gefreut, schon im Studium habe ich gemerkt, dass die Theologen immer die Schnute runterziehen, wenn es um Mission geht. Und da wird gespottet und gehöhnt. Warum? Ich verstehe das nicht. Es ist eine Tragik in vielen Gemeinden. Versagen die Christen. In den ganzen Jahrhunderten haben sie Christen nicht fertiggebracht, in der Welt die herrliche Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Ich weiß nicht, wie es in deiner Gemeinde aussieht. Was wird da getan, missionarisch am Ort? Ist doch eine Schande. Und wie oft wird in den Kirchen bloß Steine statt Brot geboten? Und ist ein geistliches Versagen, ein geistlicher Bankrott, theologischer Abfall vom Evangelium? Und ich habe mich eigentlich dann ja im Studium in Heidelberg, hunderte von Studenten, war eine Missionsvorlesung. Und da ging schon der Spruch um, was ist der Unterschied zwischen Missionsprofessor und einem Telefon? Das Telefon hat einen Hörer, der Missionsprofessor hat zwei. Ich war einer der Hörer, der andere war mein Bruder Klaus. Das ist erschütternd. Es wäre eigentlich die Aufgabe, und ich habe mich so gefreut, als ich mein Studium mit 22 Jahren fertig hatte, pressiert, ich will ja raus in die Mission und bin in die größte deutschsprachige Mission gegangen. Da war eine Einführungstagung, 7 Tage lang. Und wir saßen zusammen, am Ende haben wir gefragt, wo werden wir gebraucht? Und da hat es gesagt, wir senden keine Missionare mehr aus. Wir hatten ja 1961. Und kam einer, wie er mein trauriges Gesicht gesehen hat, gesagt, wir brauchen vielleicht noch einen Akademieleiter für Kamerun. Nee, für Volksbildung bin ich nicht zuständig. Also da könnt ihr andere suchen, das hat ja gar keinen Wert. Ich war in einer tiefen Depression. Ich möchte das mal sagen, weil es ja auch hier frustrierte Leute gibt, die auch so Erfahrungen gemacht haben, dass sie nicht genommen wurden. Und dann hat mir einer einen Tipp gegeben, einen Seelsorger, und gesagt, du, wir brauchen in Deutschland auch Missionare. Ach, langsam ist der Groschen gefallen. Ich habe gedacht, gut, mit Feuereifer bin ich rangegangen, aber ich habe das auch durchgemacht. 13 Mal habe ich mich beworben, bis ich eine Pfarrei bekommen habe im Schwarzwald. Habe mit Feuereifer angefangen, Jugendarbeit zu machen, tolles Programm aufzustellen. Und dann kam der Abend, schließt die Jugendräume auf und niemand kommt. Damals gab es noch gar kein Fernsehen. Wir haben einfach niemand erreicht. Missionsarbeit und Frust. Ich bin nach Hause gegangen, wir hatten einen freien Abend. Und habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und meine Bibel aufgeschlagen. Und da stand in Jesaja 63, gerade so wie man hinkommt, vom Volk Israel. Gott wurde ihr Feind und kämpfte wider sie. Ich bin an diesem Abend auf die Knie. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du musst was machen, ich kann nichts. Und wenn ich ein Lebenszeugnis geben will, will ich das sagen, von allen Situationen meines Lebens, auch von meinem heutigen Vortrag. Herr Jesus, wenn du nicht redest, wird's nichts. Ohne dich kann ich nichts tun. Wir hatten später Bezirksbibelstunden mit über 100 jungen Leuten dort. Das hat der Herr getan. Und du kannst die tollsten Methoden anwenden. Und da gibt's ja heute eine Fülle. Und alle Ratschläge von, es wird nichts. Der Herr Jesus wirkt auf wunderbare Weise. Und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er kann Herzen bewegen, er allein. Und darum ist das, was wir auch heute erleben, wie die Christen versagen, nicht nur in den vergangenen Jahrhunderten auf dem Gebiet der Mission, sondern heute ist es ganz schrecklich. In unseren Großstädten, wir müssen doch die herrliche Botschaft des Evangeliums von Jesus sagen, von seiner Liebe, von seinem Kreuzestod, dass er der Erlöser und Retter ist. Mich erschüttert das immer, wo noch von Mission oft in den Kirchen gesprochen wird, wird sie umgedeutet als eine politische Weltveränderung oder gar ganz kühn, wir wollen die Welt verbessern. Was können wir denn verbessern? Wir tragen doch an der Last unseres eigenen Lebens. Und darum möchte ich jetzt ein Wort aus der Bibel lesen. Was ist eigentlich die Mission? Viele wissen gar nicht mehr, was Mission ist. Manche sagen, Mission ist Einsatz für die dritte Welt. In der Bibel steht es anders. Ich lese aus Kolosser 4, Vers 2 und 3. Paulus sitzt im Gefängnis, schreibt an die Christen in Kolosse, waren viele Sklaven dabei, die hart geschuftet haben, nachsagt, seid beharrlich im Gebet, haltet an am Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Das eine, das Wort muss man sagen. Es gibt ja ganz viele und man hört das dauernd. Ich will wortlos Zeugnis geben. Du, dein Gesicht ist sehr schön und deine Lebensweise auch interessant, aber du kannst doch mit deinem Verhalten nicht für Jesus Zeugnis geben. Deine Klassenkameraden sehen doch deine Fehler. Deshalb sehen sie doch, dass die Christen Heuchler sind. Wir können doch nicht mit unserem Lebenswandel predigen. Die Gottlosen leben doch auch ganz toll und die machen auch ganz viel in der dritten Welt. Ich habe hohen Respekt vor Ärzte ohne Grenzen und vor UNICEF und was alles gibt. Muss man das Wort sagen? Welches Wort denn? Jesus ist allein der Retter. Er ist allein der Herr. Und da muss man das Wort sagen, das Evangelium muss man sagen. Muss einen geschickten Moment erwischen. Aber es ist entscheidend, dass dieses Wort vom Gebet getragen wird, weil Jesus allein dieses Wort richtig ankommen lassen kann, das Wort, das so nötig ist. Und das Zweite, was da interessant ist für diesem Wort, das Geheimnis von Christus, was ich sage, geheimnisvoll an Christus. Der Mensch ist verblendet und kann nur die Dinge dieser Welt erkennen. Er kann politische Vorgänge beobachten, der kann am Computer sitzen und rechnen, der kann Kunst machen. Aber er kann die göttlichen Dinge nicht verstehen, weil er verblendet ist. Wir haben eine Scheibe vor dem Kopf und vor den Augen und erkennen das nicht. Es ist noch nie ein Mensch anders Christ geworden, als dass Christus sich ihm durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Und deshalb können wir mit noch so tollen Methoden gar nichts erreichen. Und darum haben viele gebetet, dass heute einige Jesus erkennen, sein Geheimnis, dass er der Retter ist, der Sohn Gottes. Und dass es an Jesus vorher keine Erlösung und keine Rettung gibt. Ich möchte das noch ein wenig erzählen, wie das für uns war. Wir haben das eigentlich erst gelernt durch die Berichte aus der dritten Welt. Und ich bin heute immer noch ein Hörender, es gibt ja nichts Aufregendes. Ich sage, wenn ein Missionsblatt bloß von Geld schreibt, schmeiß weg. Ich will den Missionsblatt etwas hören von den großen Taten, die Jesus heute in der Welt tut. Und da haben wir damals gehört von der ostafrikanischen Erweckung. Also Erweckung ist, in jeder Generation stirbt der Glaubenseifer ab. Und dann trottet man im altgewohnten Kreis. Und dann braucht es ein Aufwecken, ein Wachwerden. Und das war interessant. In Uganda hatten die eine traditionelle anglikanische Kirche. Und da sind dann die Evangelisten zu uns gekommen, haben erzählt von einem Blasio Kigosi, der hat sich zurückgezogen, ein junger Prediger, und hat mal nachgedacht, was läuft eigentlich bei uns falsch. Und dann hat er auf einmal entdeckt, es gibt in unserem Leben Sünde. Darüber predigt man ja heute nicht mehr. Sitzt keiner hier im Raum, der nicht massive Sünde in seinem Leben hat und drin ersauft. Wenn du einmal hineinblickst in das Herz, das ist nicht ein gutes Herz, das du hast. Blick hinein in diesen schrecklichen Abgrund, was in unserem Leib und Herzen läuft, da hat Jesus davon gesprochen, Matthäus 15. Das Herz, da kommt der Neid, da kommt die Missgunst, die Ich-Sucht raus, die Geltungssucht, und da kommen die bösen Gedanken, die kommen nicht von außen, die kommen aus deinem Herzen. Und da erzählten die, wie dieser Evangelist wieder aufgebrochen ist, in den Gemeinden gesprochen hat, es gibt nur einen Retter gegen die Sünde in deinem Leben, das ist Jesus. Und er will dein Herz besitzen, er will in deinem Herzen Wohnung machen. Das gab einen Aufbruch. Später hat der Evangelist Festo Kevenschwe, der dann auch im Daimlerstadion hier in Stuttgart so unvergesslich gesprochen hat, hat ja erzählt, er war Lehrer in einem Gymnasium, war auch schon vertrottelter Christ mit all den Halbheiten seines Lebens. Und da haben die jungen Leute von der Erweckungsbewegung gesagt, dürfen wir eine Morgenandacht halten? Er hat gesagt, ob das gut geht, die jungen Leute. Er sagt, halbe Stunde haben die gesprochen, da hätte es eine Stecknadel fallen hören können. So haben die jungen Leute zugehört. Wie Sünde ins Licht von Jesus kommen muss und Jesus der Retter und der Erlöser ist, ohne das gibt's nichts. Und ich war dann, war mein erster Afrika-Besuch dabei bei dieser Erweckungsbewegung. Eine Woche lang waren 4000 Christen zusammen und da war der Idi Amin, der war ein scheußlicher Diktator, gewütet. Diese Christen hatten Mut und schickten ihren Erzbischof zu Idi Amin. Er sagte, hier in Afrika wird getötet. Idi Amin hat ihn erschießen lassen. Die Christen haben hineingewirkt in die Gesellschaft, weil Jesus mächtig war. Und da blühten die Gemeinden auf, weil Jesus durch Menschen etwas gewirkt hat. Und das ist Mission. Alles andere interessiert mich nicht. Mich interessieren keine Etatpläne und was Geld benötigt wird. Mich interessiert, was Jesus wirkt in schwachen Menschen. Und das ist so groß. Und dann, ich war noch Gemeindepfarrer, da gab es so ein kleines Blättchen. Ich meine ja immer, Mission muss man gar nicht auf Hochglanz und Farbdruck und alles machen. Ganz schlichte Blätter genügen. Und das war ein kleines Missionswerk, die damals unter dem kommunistischen Regime in der Sowjetunion gearbeitet hat. Die meisten Christen haben ja hier gesagt, in Russland gibt es keine Christenverfolgung. Und dieses Missionswerk Licht im Osten, das hat mich fasziniert. Die sowjetische Regierung, die Menschen auf den Mond geschossen hat oder ins All vor den Amerikanern, hat es nicht ertragen, dass Bibeln importiert werden. Das merkt man ja erst an den Feinden des Evangeliums, was das Evangelium ist. Bei uns verstauben die Bibeln im Schrank. Und dort war ein Hunger da. Und dann die Begegnungen in Osteuropa. Wurde dann bald in die Verantwortung gerufen. Aber das hat mich fasziniert. Menschen können wüten, Menschen können hassen und Menschen kann man ins Straflager stecken. Die waren ja oft 8, 12 Jahre im Straflager, nur weil sie Kinder biblische Geschichten erzählt haben. Die Welt hasst das Evangelium. Kein Wunder, hast du Widerstände in deiner Umgebung. Wer mit einem ungläubigen Partner verheiratet ist, weiß, wie furchtbar das sein kann. Das geht schon in der Familie oft los. Aber wenn der Staat wütet, aber das Interessante, wenn Jesus wirkt, dann gibt es Erweckung auch in der Verfolgung. Und ich kann heute sagen, in allen Verfolgungsländern der Welt, sind ja 60, wächst die Jesusgemeinde. obwohl Menschen grauenhaft umgebracht werden. In Nordnigeria sind seit dem Jahr 88, ja 15 noch, 15.000 unschuldige Frauen, Männer und Kinder von Boko Haram ermordet. Nirgendwo bekehren sich so viele Muslime wie in Nordnigeria. Das stille Zeugnis des Evangeliums. Und wir haben es doch wieder gehört, Idea hat es gebracht in Ägypten, als der Bus überfallen wurde von Terroristen und dann gerufen wurde, Allahu Akbar rufen, das Glaubensbekenntnis des Islam. Dann riefen sie, Jesus mein Heiland, und so starben sie. Kinder, Frauen, vor wenigen Wochen. Die Gastarbeiter in Libyen, aus Ägypten, die dort die 21 in den orangen Farben, genau das gleiche, Jesus mein Retter. Ein Evangelium, das die Welt überwindet. Und das Wichtige, nie das Evangelium an unsere Zeit anpassen. Das Schreckliche, was gerade passiert, was Ulrich Barzani da erlässt hat, wo es heißt, wir müssen uns doch der Welt anpassen. Wir müssen uns doch der Welt nicht anpassen. Die Welt ist doch ein verkehrtes Geschlecht. Wir müssen uns doch am Wort Gottes anpassen. Und wenn die Welt gegen uns Sturm läuft, dann sterben wir auch im Namen Jesu. Wir wollen treu sein bis zum Tod. Es war ja interessant in Russland, dass die Christen gesagt haben, Bibeln brauchen wir, Bibeln. Glaube lebt nur aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist das Werkzeug, durch das Jesus wirkt. Nur das Wort Gottes. Und das merkst du in deinem Leben. Ohne Wort Gottes kannst du kein Christ sein. Dort wirkt Christus, weil die Kraft des Heiligen Geistes in diesem Wort wirkt. Und das Wunderbare ist, dass Jesus immer mit ganz schwachen Leuten schafft. Die großen Dinge im Reich Gottes sind nicht durch studierte Theologen bewirkt worden, sondern immer durch Handwerker, durch Bauern, durch Geschäftsleute, die Jesus gedient haben, auch in der Weltmission. Die brannten für Jesus. Und darum ist so wichtig, dass wir beten, damit Jesus wirken kann in unserem Leben. Denn er allein kann Menschen aus der Macht der Finsternis herausreißen. Und darum geht es in der Mission, dass Menschen die Kraft von Jesus erfahren und seine Zeugen sind in der Welt. Ich denke, heute sind auch viele unter uns, die hier das in ihrem Leben als Last heute mitgetragen haben, dass sie mit ganz vielen unbereinigten Dingen hergekommen sind. Jesus ist Sieger und er will deine Schuld in des Meeres Tiefe versenken, wo sie nie mehr vorgeholt wird, auch nicht am jüngsten Tag. Und ich darf dir heute die Vergebung von Jesus zusprechen, dass du als ein befreiter, geheilter, neu gewordener Mensch nach Hause gehen kannst. Ohne Jesus bin ich verloren, auch als alter Mensch, weil die Sünde uns umgibt und bedroht. Nur allein durch Jesus haben wir Halt. Und darum, weil heute Missionstag ist, möchte ich das noch ergänzen. Bei einem Missionar war einer der Pioniermissionare in Ostafrika, aus deren Dingen Dr. Ludwig Kraft, der hat einen Ehrendoktor bekommen, der hat die Schneeberge in Ostafrika entdeckt, haben sie gemeint, das ist geisteskrank, da gibt es ja keinen Schnee in der Hitze Afrikas. Doch, war ein großer Forscher, der hat gesagt, der erste Heide, den du bekehrst, bist du selber. Du trägst dein gottloses Herz bis zum Tod mit und du willst immer im Reich Gottes deinen Erfolg messen und du lernst nie, dass allein Jesus, der Befreier und die Kraft deines Lebens ist. Der erste Heide, der bekehrt werden muss, bist du. Und darum ist das wunderbar, wie der Herr wirkt. Uns hat das damals sehr imponiert, wie uns Christen aus der dritten Welt damals gesagt haben, 1972 hat die äthiopische lutherische Kirche Mekane Jesus eine Denkschrift gesagt und gesagt, ihr denkt an eure Hilfe immer an Traktoren und Saatgut. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist das Wort Gottes. Unser Volk hungert nach Jesus und wir brauchen die Botschaft des Evangeliums. Da ist nichts geschehen in Deutschland, auch nicht in den deutschen Kirchen. Auf diesen großen Aufruf hin. Sie sagen, das kriegen wir auch vom Roten Kreuz und von anderen Organisationen, Traktoren und was wir brauchen. Das Wichtigste, unser Volk hungert nach Jesus und das brauchen wir. Wir sagen in unseren Tagen, höre ich oft, du weißt gar nicht, wie schwer das heute ist, im 21. Jahrhundert Menschen zu bekehren. Es ist nicht nur schwer, es ist unmöglich. Weil es immer unmöglich war. Weil Jesus nur Menschen bekehren kann. Du kannst nur ein Jesuszeuge sein. Du kannst den anderen nur erzählen, wie es du erlebt hast. Und wie du allein bei Jesus Befreiung gefunden hast. Er muss das andere schon tun. Livingston, der große Afrika-Missionar, hat gesagt, ich habe erst in Afrika erlebt, wie schwer es ist, einen Menschen zum Glauben an Christus zu führen. Ja, na sicher, da ist die Dämonenkraft so stark und die Zauberei. Aber er hat gesagt, es kann bloß Jesus. Aber Jesus will Menschen retten in unserer Welt, in unseren Städten, in deiner Umgebung. Jesus will doch was tun. Und ich freue mich so, dass wir heute 25. Jumiko haben. Mensch, vor 40 Jahren haben wir angefangen, nicht vor 25. Wir hatten am Anfang nur alle 2 Jahre, da hatten viele Angst, das geht nicht gut und wie soll das denn? Aber wir haben gesagt, das Thema muss sein, wie Jesus Menschen befreit. Darum machen wir Jumiko. Und da geht es um den wirklichen biblischen Missionsbegriff. Was sagt denn Jesus? Ihr sollt meine Zeugen sein. Und dann sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum kannst du. Du brauchst nicht mal besondere Gaben haben. Deshalb haben immer unbegabte Leute in der Mission große Siege mit Jesus erlebt. Weil sie gewusst haben, ich kann es nicht, aber er kann. Und ich traue mit ihm und rechne ihm. Und deshalb ist so wichtig, dass in der Mission nur Leute arbeiten, die wirklich mit Jesus arbeiten. Das ist ja heute schon längst nicht mehr bei den vielen kirchlichen Mitarbeitern, die ausgereist sind. Übrigens auch in unserer Diakonie. Brauchen wir missionarische Diakonie, wie es beim Stephanus so war, der sogar um seines Zeugnisses willen gesteinigt wurde. Das brauchen wir. Und wo ein Mensch Jesus im Herzen trägt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, wo Christus unser Leben beherrscht, da folgen die guten Taten nach. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Das ist so groß. Und ich hatte damals die Parolen gehört eines indischen Evangelisten aus Sri Lanka. Die habe ich mir vorne in meine Bibel hineingeschrieben. Was ist Mission? Wenn wir von Jesus reden, ist es wie wenn ein Bettler dem anderen zuruft, wo es Brot gibt. Das ist Mission. Und das ist Evangelisation. Da brauchen wir gar nicht viel dazu. Wir haben deshalb bei der Jumiko gesagt, wir wollen die Leute auch nicht locken mit der Disco, frommen Disco und dann Musik machen. Wir haben ja tolle Bands und Jugendchöre. Wir wollen die Zeit nutzen, um wieder den biblischen Missionsbegriff einmal jungen Leuten zuzurufen. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid und das hören wollt. Und den anderen Satz von D.T. Niles, da haben wir auch in meine Bibel geschrieben. Eine Christenheit, die keine anderen Sorgen mehr kennt als die politischen, karitativen und moralischen Aufgaben unserer Zeit, tut besser daran zu liquidieren und ihren Betrieb dem Roten Kreuz zu vermachen. Christen haben in erster Linie eine Botschaft, sie haben die Nachricht von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, weiterzutragen. Wenn das der einzelne Christ nicht mehr persönlich fertig bringt, dann hat er kein Recht, den Namen von Christus zu tragen. Trag die Botschaft weiter. Ein anderer hat mir geholfen, im Chaco, der unter einer verarmten Siedlung, da gibt es ja ganz viele gestrandete Leute, gearbeitet hat, hat er gesagt, bewegt uns ja immer noch und überall sind die Diskussionen, wärst auch hinter den Kulissen unserer Jumiko, wir müssen mehr von der Sozialarbeit reden. Der hat es auf den Punkt gebracht. Und er hat gesagt, wenn ein Fass keinen Boden hat, dann kannst du hineinschütten, was du willst, es fließt alles wieder unten raus. Aber wenn ein Mensch durch Jesus bekehrt wurde und er unter der Königsherrschaft von Jesus steht, dann hat das Fass einen Boden, ohne dies wird weiter gehurt, gesoffen, gelogen und bestochen wie vorher. Da erreichst du nichts. Du kommst nicht weiter. Und das ist ganz wunderbar, wie wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Ich habe das nie für möglich gehalten. Ich war dann bloß noch Zuschauer bei der Gemeindefahrer. Ich habe profitiert auf erzählenden Gottesdiensten, wie in Südamerika eine ganze Kultur umgekrempelt wurde, das Evangelium. In Mittelamerika, in Guatemala, in Brasilien, überall, oft zweistellige Zuwachsraten der Bekehrung, wirklichen Jesusbekehrung. Amerikanischer Soziologe hat gesagt, was in Südamerika passiert, ist viel, viel größer, als was die Islamisten je in der Welt erreicht haben. Ein ganzer Kontinent steht daran, vom Evangelium geprägt zu werden. Und dann hat man da uns immer beschimpft, ach, was haben wir das gehört, in allen kirchlichen Pressen. Präsident, das war ein Glück, dass es dann IDEA gab und das brauchen wir. Evangelikal. Warum willst du nicht mehr evangelisch sein? Weil die große Unklarheit da war. Und dann haben wir auf einmal uns die Augen gerieben, was Jesus tut. Da stand im Duden, schlag doch nach, evangelikal gleich der unbedingten Autorität des Wortes Gottes verpflichtet. Kann man es besser sagen? Das hat uns Jesus geschenkt, hat keiner von uns gemacht. Steht in deinem Duden daheim, wenn du nachschlägst und findest das. Und dann auf einmal haben wir Missionare erlebt, die sind gekommen, wo das war, Amerikaner, Deutsche, und haben uns erzählt, da haben wir zum ersten Mal gehört, wie das angefangen hat im Norden Nigerias. Das ist ja der schlimmste Moslemgürtel, ganz dicht im Norden, Sahelgürtel. Um 1900 sind die ersten aufgebrochen. Ich habe das in meinem Missionsbuch beschrieben, jenseits der endlosen Meer, das sind ja aufregende Geschichten, die alle umgekommen sind. Dann muss man doch das Evangelium von Jesus bringen. Sehr interessant, ich habe oft mit Konvertiten gesprochen, weil das ja auch eine Frage ist, jetzt soll man überhaupt, habe ich ja auch erlebt, im schwäbischen Dörfer, da oben in Böhringen hat mir eine Frau gefragt, lass doch die Muslime, sie haben da auch den Herrgott, braucht doch keine Mission. Die vielen Muslime in der Welt haben eine Frage, Jesus. Und du wirst das hier in Deutschland feststellen, wo du ganz schlicht von ihm erzählst. Ach, unsere türkischen Konvertiten sagen, was das bei ihnen ausgelöst hat. Eine Sehnsucht. Ich weiß noch, in Burma, da waren Buddhisten. Ich sage, was hat euch denn gelockt? Die Gottesdienste? Nee, von den Christen nicht. Und hat die Lebensweise der Christen euch gelockt? Nee, die haben wir verachtet. Was hat euch denn gelockt? Wir beim ersten Mal Jesus hörten und von seinem Erlösungstod. Wir wollten mehr hören. Und dann haben wir ein Neues Testament in der Hand. Ich vergesse nie, ein chinesischer Professor, der mit einer Regierungsdelegation in Stuttgart war und getauft werden wollte. Ich sage, lass dich doch dort taufen. Ich verliere doch meinen Job. Bis heute muss in China jeder öffentliche Dienstbeamte Atheist sein, Mitglied der Partei und damit Atheist. Der kann nicht. Wenn das öffentlich wird, verliert er sein Amt. Und Sie wissen, was mit einem Muslim ist. In der Scharia steht, dass er sterben muss. Ich habe einen Konvertiten mal gefragt und gesagt, du bist dir ja bewusst, was das kostet, weil du Christ geworden bist. Die werden dich doch töten. Wisst ihr, was er gesagt hat? Mach doch nichts, ich habe doch Jesus. Hast du das begriffen, was das Evangelium ist? Und dort im Norden Nigerias sind ganz viele Gemeinden entstanden. Die Evangelical Churches of West Africa sind ganz schnell wachsende Gemeinden. Aber sie haben über 1500 Missionare im Einsatz in fremden Kulturen. Aber die haben gar nicht viel gemacht. Ein Jahr lang gebetet, weißt du, ein Jahr und nichts gesprochen. Ein Jahr lang gebetet für ihre Nachbarn und dann einen kurzen Besuch gemacht. Und an diesem Tag wurden so viele Christen, dass in den Buchhandlungen keine Bibeln mehr zu kaufen waren. Und das ist das Gebiet, wo Boko Haram ansetzt. Diese christlichen Gemeinden niederzubrennen. Ich sage im Jahr 2015, das ist die letzte Zahl, die ich habe, 15.000 unschuldige Opfer. Und sie stehen immer an den Gräbern und beten für ihre Verfolger. Und sie betet für uns, dass wir nicht Rache üben. Wir wissen, wer die Täter sind. Wir wissen auch von den entführten Mädchen. Das ging ja durch die Presse immer durch. Wir beten für unsere Verfolger. Und nichts wühlt Muslime so aus wie die Liebe von Jesus. Der für Ungläubige, für Feinde stirbt. Auch du gehörst zu den Feinden Jesu, bis du ihn lieb hast und er in der Liebe dein Herz erfüllt. Das ist so wunderbar. Indonesien. Du weißt noch, wie die kamen von den Molukkeninseln. Ja, aber das kann doch nicht wahr sein. Die Zeitung steht ja kein Wort. Ich habe dann die Insel Halmahera aufgesucht. Da flog kein Flugzeug mehr hin in den großen Unruhen 2001. 100.000 Christen sind geflohen, Tausende wurden getötet, 7.000 zwangsbekehrt zum Islam, Männer wie Frauen beschnitten. Die Frauen beschnitten und dann, wie die Männer, mit ihren blutenden Wunden in das salzige Meerwasser getrieben, mit den schrecklichen Schmerzen. Fast 500 Kirchen niedergebrannt, die ganze christliche Universität von Ambon mit 10.000 Studenten, alles niedergebrannt. Warum denn? Weil das Gebiet christenfrei werden soll, damit die Scharia eingeführt werden kann. Wisst ihr eigentlich, dass auch in der UNO alle Menschenrechte unter dem Vorbehalt der Scharia stehen? Denn wir wollen das ja nicht wissen. In der Kairoer Konferenz lässt doch nach im Internet. Alle Moslemstaaten der Welt haben das festgelegt. Und darum ist das ein Wunder, dass das Liebesevangelium von Jesus, wir lieben doch Moslems und wollen ihnen von Jesus erzählen, weil viele Muslime nach Jesus hungern und ihn suchen. Dort haben sie mir die Geschichten erzählt, Sohn eines Gratisprofessors der Universität von Ambon, Nanere, haben sie auf dem Flüchtlingsschiff junge Männer gefragt, bist du Christ? Dann haben sie mit der Machete ihren Kopf gespalten. Der Kapitän wollte noch schnell Surabaya einen Hubschrauber anfordern, das hat nicht geklappt. Und er lief von Surabaya ein mit dem Flüchtlingsschiff, 500 Flüchtlinge. Und dann stand das Fernsehen da. Was sagen Sie zu diesen Übergriffen? Auf dem Schiff ist das passiert. Die waren wieder untergetaucht in der Menge. Und dann sagt der Vater, ich will den Feinden vergeben, weil sie die Vergebung Jesu erfahren sollen. 15-jährige Robbie Pont hat bei einer Jugendfreizeit, wurde von Terroristen auf Ambon gefasst und sagt, sage Jesus ab. Er sagt, das kann ich doch nicht. Ich gehöre doch Jesus. Sie haben ihn geköpft. Aber was das Tollste ist, was die Christen erzählen, dass inzwischen in Indonesien eine ganze Reihe von Evangelisten sind, sagen, ich war bei diesen Terroristen, aber Jesus ist mir begegnet und ich habe das Evangelium gefunden. Sie können es kaum glauben. Ist Jesus wirklich Herr? Er ist der Herr. Wir haben in Indonesien Wachstumszahlen, was die christliche Bevölkerung betrifft, von etwa 3% auf 11%. Es wird von der Regierung seit Jahren nie veröffentlicht. Ganz großes Wachsen in den Islam und nichts weiter als schlicht durch die Botschaft des Evangeliums. Weißt du, was Jesus in Berlin tun könnte und in Stuttgart und in Nürtingen und in Ulm? Wenn wir Zeugen von Jesus wären, schlicht in ganzer Schwachheit unter Gebet. Dieser Professor Nanere, der auch in Württemberg gereist ist und auch das alles in Gemeinden erzählt hat, es waren immer nicht sehr viele Leute interessiert, das zu hören, was heute in der Welt abläuft. Der hat damals gesagt, der Tod der Märtyrer hat den Boden einer toten und erstarrten Kirche fruchtbar gemacht. Da gab es eine protestantische Kirche von den Holländern hergehunden, aber kein Leben mehr, keine Jesusbotschaft. Sei du ein Jesuszeuge. Und dann ist es so, dann gab es die Parole dort, Moslems hassen Christen, tatsächlich. Und Moslems hassen Christen, Moslems verachten Christen. Glaubt doch nie, dass ihr Anerkennung bekommt. Moslems haben den Anspruch allein, haben die Wahrheit. Ich habe es in den niedergebrannten Kirchen mit Erschütterung gesehen, wie in den Chor hinten mit der Spraydose reingesprayt war. Jesus, die Eiterbeule. Jesus ist der springende Punkt. Und dann siehst du die ganze Not unserer Kirchen, wo gar nicht mehr von Jesus und seiner Rettungstat gesprochen wird, wo man Kinder tauft und konfirmiert. Ist das vielleicht Mission, ohne sie zu fragen, ob sie Jesus Nachfolge treiben wollen? Und dann gegen Missionsvereinigungen, die entstehen, polemisiert, das sei nicht kirchlich. Ja, unser Herr ist souverän, wenn er sich beruft. Und ich freue mich über jeden, der in diesem Dienst steht. Ich freue mich aber auch, wo noch in Kirchengemeinden biblische Mission getrieben wird. Und ich war selbst in einer Gemeinde und das heißt ein großes Erntefeld. Und wir wollen dort bleiben, auch wenn Anfeindung uns droht. Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist ganz selbstverständlich in dieser Welt. Das ist so wunderbar. Das Größte war für mich China. Neben vielen Begegnungen in Kuba und wo überall, neben dem Ostblock, wenn man das sieht, was dort geworden ist, in Afrika, in Algerien, Zehntausende von evangelischen Christen, bekehrte Muslime, heute in unseren Tagen. In einer französischen Zeitung stand, der Kabylei gibt kein Dorf mehr, wo es nicht eine evangelikale Versammlung gibt. Es geht uns nicht um Versammlungen, um Organisationen. Uns geht es Menschen, die Jesus finden, so wie es Jesus verheißen hat und das erleben, dass er der Herr ist. Ich bin zunächst in Hongkong gewesen, war im Auftrag, eigentlich sollte Ernst Vater mit mir reisen. Wir wollten einfach wissen, ist das wirklich wahr, was man da hört, dass es so großes Wachstum ist in den Untergrundgemeinden. Das hat ja später der Spiegel groß aufgenommen. Die chinesische Regierung führt einen Kampf gegen Christus, hat der Spiegel kapiert. Nichts anderes, gegen Christus. Christus ist wirklich der Herr und er spricht auch dort. Ich bin zu der Vertreterin gegangen, die staatlich anerkannten Kirchen in China vertrat, in Hongkong, und die hat zu mir gesagt, ihnen hat man Bären aufgebunden. Es gibt keine Untergrundgemeinden in China. Und dann bin ich zu Far East Broadcasting, größte Evangeliumcenter der Welt in Hongkong gegangen, und die haben mir Briefe gezeigt. War erschüttert. Die haben gesagt, wir können hochrechnen, das sind Millionen. Allein aus dieser Hörerpost. Da schrieb eine Frau, wir waren nur noch drei alte Frauen. Und wir kamen jeden Abend zum Gebet zusammen. Das ist das Thema unserer Konferenz. Und dann, heute sind wir nach 3 Jahren 18 Gemeinden mit mehreren hundert Mitgliedern. Allein 80 junge Leute gehören dazu. Müsst ihr wissen, in China dürfen nie junge Leute in Gottesdiensten teilnehmen. Erst recht nicht an nicht registrierten Versammlungen. Jesus macht das ganz allein. Sein Markenzeichen. In der ganzen Schwachheit, auch im größten Widerstand der Welt. Mich hat ein Chinese durch Peking dann geführt. Er war 23 Jahre im Straflager. Als er zurückkam, stand die Frau am Bahnsteig, die haben sich nicht mehr gekannt. Er musste sich wöchentlich einmal noch bei der Polizei melden. Und er sagt, das war so furchtbar. Wir hatten keine Gemeinde mehr. Und was war das, als er endlich einen Katholiken fand, mit dem er beten konnte? Es ist die chinesische Kirche gereift, am Höhepunkt der Mao-Verfolgung. Mao hat ja alle 24.000 Gemeinden in China total ausgerottet. Es gab keine Bibel mehr, nichts mehr, keine Kirche, die mehr, wie sagen die Kommunisten, gearbeitet hat. Nichts mehr. Da haben sich die ersten der Funktionäre der Roten Garden bekehrt. Hohe Prominente. Und ihr könnt es heute in den Filmen lesen, die auch im Internet laufen. Was Jesus dort getan hat, in China, man kann das ja gar nicht glauben, 130 Millionen Jesusjünger, ohne dass Boten da waren. Wie wir damals zum ersten Mal wussten, war ja unser Gerald Müller, den ihr heute erlebt habt, der wollte nach Afrika. Wir standen da abend noch und da war unser Freund da aus Nähe der nordkoreanischen Grenze. Wir brauchen an unserer Uni Leute. Gerald und seine Frau, die standen um 22:30 nachts bei uns in der Küche und haben gesagt, Gerald, Jesus ruft dich. Und ich habe Respekt, wenn einer sagt, es geht nicht um eine Wunschvorstellung, sondern sagt, du Gerald, ich bin sicher, dass dich Jesus braucht. Und jetzt sagt Gerald Müller, das war die größte Zeit meines Lebens. In Yanxi, in der Mandschurei, kein Wort von Jesus reden. Geheimdienst hat das überwacht, sorgfältig. Trotzdem, unter 4 Augen sind 80% der Studenten zum Glauben an Jesus gekommen. An der Universität in Yanxi, wo die Wirkungen hineingehen bis nach Nordkorea. Und die Dienste, weil Jesus stärker ist als alles, was die Feinde machen. Wisst ihr, was einzig die Gemeinde Jesu zerstört? Der Unglaube der Christen, die Zerstörung des Bibelworts. In der Bibel steht es doch, dass Jesus alle Macht hat und alle Gewalt. Und dass er Herzen bekehrt. Wir werden es doch einmal erleben in der Ewigkeit, wie sein Wort, wie alles sich erfüllt, was er gesprochen hat. Und dieser Mann erzählt aus der Gefangenschaft, was für ihn wichtig war im extrem kalten Winter bei Schnee und Eis. Dann sagt er, ich habe immer nur, was ich auswendig will. Lern doch auswendig. Ist das so schlimm, dass heute viele junge Leute nicht mehr auswendig lernen? Lernt Bibelworte. Ihr betrügt euch selber um den großen Schatz, auch für eure Krankenzeiten, wenn ihr auf der Intensivstation liegt. Und sagt, das war mein Wort, Psalm 700, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. So aktuell ist das Wort der Bibel immer zeitnah, immer. Und der Psalm ist 3000 Jahre alt von David. Und das wirst du erleben, wo du mit der Bibel lebst. Du kannst das erleben, wie das Wort Gottes dich trägt und wie das so wunderbar ist und auch die herrlichen Lieder. Er hat mich dann zu den Bibelschulen der Wüste gebracht. Es war ganz toll organisiert, draußen auf dem Land. Wir konnten in der Nacht fahren, die Taxis gewechselt. Und dann haben wir das erlebt, wie da draußen die Leute ausgebildet waren. War alles toll organisiert, das machen die Chinesen, ja, wahnsinnig fähig. Und immer ging es nur ums Wort Gottes zu unterweisen und die Kassetten, die sie weitergegeben haben. Da braucht es gar nicht viel Geld, das läuft, weil das Evangelium läuft. Und Leute, die sich mit dem Opfer ihres ganzen Lebens einsetzen, das musst du immer. Auch wenn du hier als Geschäftsmann in Stuttgart bist und wenn du Student bist oder Schüler oder was, immer mit dem Einsatz deines ganzen Lebens. Mach mit Jesus klare Sache. Ich kann euch sagen, keine Stunde wird euch reuen. Ist vielleicht gut, dass ich so alt bin, dass ich euch sagen, ich habe Erfahrung. Ich kann sagen, jede Stunde ist vergeudet, die man nicht mit Jesus lebt. Und das ist so herrlich, dass er das gibt. Eine Frau hat auf den Grabstein ihres Mannes ein Bibelwort schreiben lassen. Sie hat deshalb ihren Arbeitsplatz verloren. Das China heute. In einer chinesischen Stadt hat man die Kranwagen aufgeboten und hat überall die Kreuze. Und erstaunt, dass die Untergrundgemeinde Kreuze öffentlich aufstellen darf. Es wechselt immer wieder in der chinesischen Religionspolitik. Eine junge Frau hat erzählt, nur weil sie Christ ist, wurde sie jetzt 4-mal verhaftet. Viele junge Leute im Alter zwischen 15 und 20 Jahren kommen zum Glauben. Und sie sagten immer wieder, betet. Betet, weil Jesus etwas tun will für die vielen Millionen Chinesen. Und das hat uns ja damals schon ganz am Anfang, wo wir so traurig waren, dass in den vielen christlichen Kirchen die Mission so ein Randdasein führt. Da hat es geheißen, 2,8 Milliarden Menschen haben noch nie ein Wort von Jesus gehört. Und das war der Antrieb für der Jumoko. Und davon soll gesprochen werden, weil das so bleibt. Und die sagten, die Chinesen immer, betet auch für die politischen Führer des Landes. Gott hat einst einen Kyros benutzt, um Israel zu helfen. Gott kann euch auch heute die Herzen der Menschen bekehren. Ich bete oft für die obersten Führer der islamistischen Terroristen. Gott kann ihre Herzen bekehren. Und ich bete auch für alle Feinde des Evangeliums. Und da kam mit der Weihnachtspost ein Gruß aus China. Ein bekannter chinesischer Wissenschaftler hat Grüße gesandt an die Christen in Deutschland im Namen Jesu. Unerschrocken. Sein Vater war ein enger Vertrauter Maos in den ersten Jahren des chinesischen Bürgerkriegs gewesen. Und dann schrieb er mit Dank für manche Hilfe, die wir erfahren haben. Möge der Herr Jesus auch im neuen Jahr mit euch sein und mit seinem Schutz und Segen. Wir stehen auf Felsengrund. Ich möchte noch zwei Geschichten erzählen, weil es ein Erlebnisbericht auch sein soll, was die Christen erleben durch Gebet. Die großen Unruhen Afrikas, das ist ja furchtbar, die Bürgerkriege, das geht ja fortwährend so. Zaire, ein Riesenstaat, einer der reichsten Staaten der Welt, aber ausgebeutet, missbrauchtes Geld, Bürgerkrieg, da war der Mobutu 1997, grausamer Diktator, Ausbeuter mit seinen Konten in der Schweiz. Da kam eine Rebellenbewegung, Kabila. Kabila hat alles niedergerungen, die Armee Zaires besiegt. Und dann stand er vor der Einnahme von Kinshasa. 5 Millionen Menschen. Und Mobutu sagt, ich werde Kabila und seine Soldaten in einem Meer von Blut ertränken. Leute, hören es im Radio. Und das ist ein kleiner Evangeliumsender, nur so im Container für Kinshasa. Und die geben durch. Wir beten. Geht auf die Knie. Was passiert? Der oberste Armeechef, könnt ihr im Internet nachschlagen, oberste Armeechef Mahele, Kommandeur der ganzen zaristischen Armee, gibt seine Armeeanweisung, kein Schuss fällt. Doch, es fällt ein Schuss. Von der Präsidentengarde hat ihn einer erschossen. Er stirbt in dieser Nacht der einzige Tote. Kabila rückt in Kinshasa ein und ein schreckliches Sterben ist vermieden. Gibt es das wirklich? Der kleine Evangeliumsender hat die Bevölkerung von Kinshasa aufgerufen, wir machen einen Dankgottesdienst 3 Monate später. Da gibt es ein großes Stadion, das haben die Chinesen gebaut mit 80.000 Plätzen. War noch nie bei einer Sportveranstaltung voll. An dem Tag, als Dankgottesdienst war, standen doch 30.000 draußen vor dem Stadion und fanden keinen Einlass mehr. Weil Gott Großes tut in unserer Welt, aber er tut auch im Kleinen viel. Und das muss ich doch noch anfügen, weil wir heute das Jubiläum haben, der Jumoko, die auch durch viele Schwierigkeiten geht. Die waren mal so klein, dass wir sie nur noch bei uns in der Hofackerkirche feiern konnten. Die Kirche war nicht mal voll. Aber Charlie Moore sagt, no back return, niemals zurück. Das müsst ihr euch merken. Auch wenn ihr Misserfolg habt, auch wenn ihr frustriert seid. Bei Jesus gibt es keinen Rückweg mehr. Gibt es nur noch vorwärts. Bei eins der ersten Jumoko-Konferenzen, die wir hatten, und wir hatten, es war uns ja damals immer wichtig, Leute aus der dritten Welt zu holen. Und da war ein tückischer Regen, das ist der Eisregen, so furchtbar. Alles war mit Eis überzogen. Und wir erwarteten aus London, einen der bekanntesten Evangelisten Afrikas, Osei Mensah, und den Judenchristen Martin Goldsmith. Messianischer Jude, Bibellehrer. Und ich rufe den Flughafen an, kommt das Flugzeug aus London pünktlich? Ich sage, heute geht kein Flugzeug von London ab. Ich sage, wie? Wir brauchen die Leute. Also, Sie können mal probieren, ob noch ein Flugzeug nach Frankfurt geht. Vielleicht werden die umgeleitet. Rufen Frankfurt und sagen, wir können überhaupt nichts sagen. Wir wissen gar nicht, was in London alles voller Eis. Und jetzt erzähle ich, was die zwei erlebt haben. Die standen in der großen Abflug, dann der Halle, wo man eincheckt und viele, viele Menschen, weil kein Flugzeug abgeht. Sie standen ganz hinterher und gesagt, wenn es der Herr so gibt, dass wir nicht reisen können, dann geht's. Wir waren ja hier verzweifelt. Wir brauchen die Bilder. Und dann kam plötzlich auf, es geht doch eine Maschine nach Frankfurt. Aber sie hatten ein Ticket nach Stuttgart. Sie haben gar nicht probiert. Und da standen die vielen Menschen, also wir waren ganz hinten und da winkt plötzlich die Frau vom Schalter Ihnen. Sie verstehen ja, was will die von uns? Sie gehen vor und sagt, Sie wollen Sie nach Stuttgart, fahren Sie doch da mit nach Frankfurt. Sie saßen in der Maschine, die Maschine wird enteisen, es klappt nicht, die Maschine kriegt das Eis nicht los. Dann versuchen wir es noch mit der kleinen Maschine nach Frankfurt. Und das Wunder passiert wieder, Sie kriegen den Boardingpass für die kleinere Maschine, obwohl gar nicht alle, die da schon in der anderen Maschine drin saßen, mit waren. Wir wussten von all dem gar nichts. Ich rufe nochmal in Frankfurt an, kommt noch eine Maschine, sagt, ja, es kommt eine kleine Maschine, aber die kommt nach 24 Uhr in Frankfurt an, das ist Nachtflugverbot, die kann nicht landen. Wir wissen noch nicht, wo wir die runterlassen. Sagt, unsere Leute sind die drin, sagt er, ich darf es natürlich nicht sagen, aber nach Welle sagt er, ich kann Ihnen Hoffnung machen. Er hat in seiner Liste, in der Namensliste geschaut, aber dann sagt er, aber das ist schlimm, der letzte Zug von Frankfurt vom Flughafen ist schon durch, wenn das Flugzeug überhaupt landen kann. Das sagt, aber es könnte doch die Möglichkeit sein, mit der S-Bahn lassen wir die nach Mainz, aber die S-Bahn kommt in Mainz erst an, wenn der letzte Schnellzug durch Mainz durch ist. Dann rufe ich beim Stationsvorstand in Mainz an. Ich sage, wir haben Jumiko. Wir brauchen die Leute. Und er sagt, ist auch Deutsche Bundesbahn, ich halte den Schnellzug so lange an, bis die aus der S-Bahn angekommen sind. Morgens um 5 Uhr habe ich sie in Stuttgart. Die waren todmüde, ausgeladen. Warum erzähle ich das? Weil es ums Beten geht. Wenn es um die Sache Jesu geht und Jesus etwas will, wir wollen ja nie für unsere Sachen beten. Ich will auch nie sagen, wir wollen Jesus umstimmen. Dein Wille geschehe. Aber wir dürfen ganz große Dinge erleben und ich will dir Mut machen. An deinem Platz sei du ein Zeuge Jesu. Und es ist ganz wichtig, dass dein Leben etwas ist zum Lobpreis für Jesus. Lobpreis Gottes. Und dass Jesus dich gebrauchen kann. Die meisten großen Missionare haben nie erlebt, was Gott aus ihrem Säen gemacht hat. Die meisten Menschen starben, der erste Missionspionier Ludwig Krapf, jedes Schulkind in Kenia, im letzten Kral kennt Ludwig Krapf, bei uns kennt keiner den Namen, hat keinen einzigen Menschen Jesus geführt. Aber auf seiner Spur hat er schon gesagt, es gibt einmal eine große Erweckung. Dass Jesus dein Leben gebrauchen kann, dass du viele zur Herrlichkeit mitbringst. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du Herr bist. Und wir wollen deine Knechte sein. Wo du uns brauchst, ist gar nicht wichtig, hier oder dort. Aber mit unserem ganzen Leben, wo du uns noch Raum gibst, alt oder jung, du sollst etwas draus machen zum Lob deiner Herrlichkeit. Und wir wollen jetzt auch beten für die, die draußen sind, dass sie nicht resignieren vor den Schwierigkeiten, sondern dass sie auf dich blicken und voll Zuversicht sind. Amen.